Deutschlandfunk, Europa heute.
Dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Französische Kehrtwende. Präsident Emmanuel Macron unterstützt nun die neuen Sanktionsforderungen gegen Russland. Wir beschreiben zu Beginn der Sendung seinen Sinneswandel. Wir berichten aus der Türkei, die sich im Konflikt um Bergkarabach auf der Seite Aserbaidschans positioniert hat. Was das für die Armenier in der Türkei selbst bedeutet, hören Sie um 9.20 Uhr. Und zum Schluss geht es um den Sanierungsplan für Spanien. Sanchez setzt auf Nachhaltigkeit und den digitalen Fortschritt. Heute treffen sich die EU-Außenminister in Luxemburg. Thema sind unter anderem die jüngsten Entwicklungen in Belarus und der Umgang mit Russland nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Deutschland und Frankreich wollen bei diesem Treffen der EU-Außenminister gemeinsam neue Sanktionen gegen Russland vorschlagen. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lange den Dialog mit dem Kreml, mit Putin gesucht hat und damit auch Differenzen mit seinen europäischen Kollegen in Kauf nahm. Nun zeichnet sich ein Sinneswandel ab. Unser Frankreich-Korrespondent Jürgen König zeichnet diese Entwicklung nach.
Bei herrlichem Sonnenschein empfing am 19. August 2019 der französische Präsident Emmanuel Macron in seinem Sommersitz, dem Fort de Brégançon an der Côte d'Azur, seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin. Eine französische Schaumoffensive im Vorfeld des G7-Gipfels von Biarritz, zu dem Putin nicht geladen war. Doch Macron wollte Russland zumindest gedanklich unbedingt einbinden in das bevorstehende Treffen mit den Regierungschefs der G7-Länder.
Notre ordre international vit un moment absolument historique.
Unsere internationale Ordnung erlebt einen historischen Moment. Der Multilateralismus wird angegriffen. Also müssen wir uns Gedanken machen, wie die internationale Ordnung wiederhergestellt werden kann. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir müssen neue Formen guter Zusammenarbeit entwickeln. Und dazu sind die Beziehungen zwischen Frankreich und Russland sowie zwischen Russland und der EU absolut entscheidend.
Et dans ce cadre, la relation de la France et de la Russie et de l'Union européenne est absolument déterminante.
Die Probleme im Umgang mit Russland, etwa die demokratischen Defizite des Landes, die Ukraine-Frage, die Annexion der Krim, die Massenproteste in Moskau, derlei erwähnte Macron nur beiläufig, betonte stattdessen lieber die Gemeinsamkeiten beider Länder und ihrer Interessen, sprach seinen Gast immer wieder als Europäer an. Natürlich weiß ich, was uns alles getrennt hat von Russland, die ganzen Missverständnisse in den letzten Jahrzehnten, die ganzen Debatten mit dem Westen. Aber ich weiß auch etwas anderes, dass Russland europäisch ist. Wir glauben an dieses Europa, das von Lissabon bis Wladiwostok reicht. Ein großer russischer Autor, Dostojewski, hat einmal gesagt, dass ein Russe dann am meisten Russe ist, wenn er sich ganz als Europäer fühlt. Und das glaube ich auch. Was wir brauchen, ist eine neue Architektur der Sicherheit und des Vertrauens zwischen Russland und der Europäischen Union.
Nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie.
Gemeinsam müsse man die neuen Bedrohungen definieren und ihnen gemeinsam auch etwas entgegensetzen. Von Nuklearfragen und internationalem Waffenhandel über den Antiterrorkampf und die Cyberkriminalität bis zum Klimaschutz. Man brauche eine gemeinsame Agenda, man müsse gemeinsame Handlungswege finden zugunsten einer Deeskalation internationaler Krisen und der gemeinsamen Sicherheit. Ich glaube darüber hinaus, eben weil Russland europäisch ist, hat es auch seinen Platz im Europa der Werte, an die wir glauben. Deshalb hat Frankreich immer dafür gekämpft, Lösungen zu finden, die Russland ermöglichen, seinen Platz im europäischen Rahmen wiederzufinden. Deshalb haben wir ja in diesem Sommer an Russland zum Beispiel appelliert, Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zu respektieren. Ich glaube an dieses europäische Russland. Ich glaube an ein souveränes, an ein stärkeres Europa, das sich im Dialog mit Russland neu erfinden muss.
Je crois à une souveraineté européenne, c'est-à-dire à une Europe plus forte et qui donc doit se réinventer dans ce dialogue.
Der russische Präsident reagierte freundlich auf diese Offerten, zeigte sich dankbar dafür, etwa dass Frankreich eine Rückkehr Russlands in den Europarat nach der Annexion der Krim war die Mitgliedschaft suspendiert worden, nun vehement befürwortete. Doch bei aller Freundlichkeit blieb Putin in der Sache stets zurückhaltend. Während Macron in der Ukraine eine echte Chance auf Frieden zu erkennen meinte, zeigte sich Putin lediglich vorsichtig optimistisch, dass sich mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky etwas verändern könnte, man müsse das diskutieren. Heute, 14 Monate nach dem Treffen der beiden Präsidenten an der Côte d'Azur, muss die französische Schaumoffensive als gescheitert angesehen werden. Bald schon hatten französische Diplomaten den Präsidenten gewarnt, Wladimir Putin würde die französische Initiative nur für seine Zwecke benutzen. Ausschlaggebend könnte für Macron der Fall des russischen Politikers und Dissidenten Alexei Nawalny gewesen sein, der am 20. August 2020 in Russland Opfer eines Giftanschlags wurde, als dessen Urheber russische Staats- oder Geheimdienstkreise vermutet wurden. Just an diesem Tag war Bundeskanzlerin Merkel zu Gast im Fort de Brégançon. Bei ihrer gemeinsamen Pressekonferenz gab sich Macron hart.
Alors sur Monsieur Nawalny, nous sommes évidemment extrêmement préoccupés et attristés.
Wir sind sehr betroffen und besorgt über das, was da passiert ist. Wir sagen Herrn Nawalny und seinen Angehörigen jede Hilfe und Unterstützung zu, bieten ihm auch Asyl an. Alle Umstände dieser Tat müssen rückhaltlos aufgeklärt werden. Wir werden die russische Untersuchung des Falles mit größter Aufmerksamkeit verfolgen.
Et nous serons extrêmement vigilants sur les suites et les enquêtes qui seront menées.
Nachdem offiziell bestätigt wurde, dass der Anschlag auf Nawalny mit dem russischen Nervengift Novichok verübt worden war, setzte Frankreich seinen strategischen Dialog mit Russland offiziell aus. Ministertreffen zur Außen- und Sicherheitspolitik wurden abgesagt. Zu aktuellen Krisenherden wie Belarus oder Bergkarabach habe man Wladimir Putin in die Beratungen stets eingebunden, heißt es derzeit aus dem Élysée. Von der besonderen Beziehung zwischen Frankreich und Russland ist aber keine Rede mehr. Ihr Scheitern hat Präsident Macron öffentlich nie eingestanden.
Aus Paris berichtete für uns Jürgen König. Nach der Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny beraten die EU-Außenminister heute über neue Sanktionen gegen Russland. Außenminister Heiko Maas und sein französischer Amtskollege wollen ihren europäischen Partnern nun Vorschläge für zusätzliche Sanktionen vorstellen. Syrien, Irak, Libanon, Libyen und nun engagiert sich die türkische Regierung auch noch im Konflikt um Bergkarabach. Ankara unterstützt Aserbaidschan militärisch und ideell. Schon nach seinem Wahlsieg 2011 hatte sich Präsident Erdogan zum Wortführer aller Muslime der Welt und nicht nur der Türkei erklärt. Und was das bedeutet, sehen wir inzwischen an der engagierten bzw. auch aggressiven Außenpolitik deutlich. In der Türkei selbst geraten Personen mit armenischem Hintergrund immer stärker unter Druck. Sie haben auch Angst, dass alte Wunden wieder aufreißen. Aus Istanbul berichtet Karin Senz.
Rund 60.000 Armenier leben noch in der Türkei, die meisten davon in Istanbul. Auch Mayam ist eine von ihnen. Sie heißt eigentlich anders, will aber ihren wahren Namen nicht nennen, aus Angst.
Die Menschen sprechen selbst in ihren Häusern manches nicht an oder sie flüstern dann. Die Nachbarn oben und unten sollen nichts hören. Die Wände sind dünn. Auch der Nachbar nebenan soll nichts mitkriegen. Jeder macht sich Sorgen, ich auch.
Und trotzdem spricht sie darüber öffentlich, wenn auch anonym. Viele andere Armenier in der Türkei trauen sich das nicht. Garo Paylan ist Parlamentsabgeordneter der pro-kurdischen HDP und auch armenischer Christ. Ein großer, schlanker Mann mit grauem, welligem Haar und grauem Vollbart. In seinem schwarzen Anzug mit weißem Hemd wirkt er vornehm, besonnen. Zurückhaltend ist er nicht, auch nicht, wenn es um den Krieg um Bergkarabach geht. Er fordert die türkische Regierung auf, sich für den Frieden einzusetzen. Jetzt wird er bedroht.
Wir müssen unsere Meinung sagen, und das mache ich, im Parlament, auf der Straße oder vor der Presse. Aber eine große Verantwortung tragen die 83 Millionen Menschen hier im Land. Sie sollten ihre Stimme gegen diese rassistische Politik erheben. Eine Minderheit wie wir hat sonst keine Chance, sich zu wehren. Und außer meiner Partei, der HDP, ist keine große Stimme zu hören.
Vor über 100 Jahren sind, so sagen es Historiker, mindestens 800.000 armenische Christen Opfer eines Völkermordes geworden. Nicht nur die türkische Regierung, sondern beispielsweise auch die größte Oppositionspartei CHP lehnt die Einstufung Völkermord ab.
Wir als Armenier wissen seit 4 Generationen, was diese rassistische Politik bewirkt. Wenn man in solchen Zeiten Hassreden verbreitet, die vor allem von der Regierung ausgehen, kann das mit Verbrechen aus Hass enden.
Auch für Mariam hat die Regierung den Weg für den neuen Hass gegen die Armenier in der Türkei geebnet. Neulich sind Autokorsos mit aserbaidschanischen und türkischen Flaggen durch Istanbuler Viertel gefahren, in denen viele armenische Christen leben. Mariam will sich nicht einschüchtern lassen. Sie sitzt in einem Istanbuler Straßencafé in einem bunten Sommerkleid. Ihr Dekolleté ziert eine Kette mit einem Kreuz als Anhänger. Viele ihrer Freunde haben das Land verlassen.
Ich gehöre zu denen, die bleiben und kämpfen. Zu gehen ist definitiv keine Lösung. Was passiert, wenn du gehst? Deine Gedanken werden hier sein. Wenn du was bewirken willst, dann hier.
Den Krieg in Bergkarabach verfolgt Mariam über Auslandssender. Im türkischen Fernsehen gäbe es nur anti-armenische Propaganda, meint sie. Zum Krieg an sich will sie sich nicht äußern.
Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren türkischen Nachbarn. Man hat zusammen gearbeitet, gegessen, wir reden. Aber wenn es um den Armenien-Aserbaidschan-Krieg geht, werden sie plötzlich anders und sie schauen auf mich anders. Wie? Schau, da gibt's Krieg. Du bist auf der Seite der Armenier, oder? Sie sagen mir, entscheide dich für eine Seite.
Das will sie aber nicht. Garopaylan schmerzen die jungen Menschen, die auf beiden Seiten ums Leben kommen. Durch seinen Friedensaufruf ist er zur Zielscheibe geworden, sagt er.
Aber was mich glücklich macht, ist, dass auch Millionen hinter mir stehen und mir ihre Solidarität zeigen. Sie haben gesagt, Garopaylan ist nicht allein. Sie haben Unterschriften gesammelt, Presseerklärungen rausgegeben. Mein Telefon klingelt ständig. Und viele sagen mir ihre Unterstützung zu.
Er werde sich weiter für Frieden einsetzen, nicht nur für Frieden in Bergkarabach, sondern auch für Frieden in der Türkei.
Die Lage der Armenier in Istanbul schilderte für uns Karin Senz. Heute will die italienische Regierung der EU ihre Pläne für die Nutzung der Gelder aus dem Europäischen Aufbaufonds vorlegen, um die italienische Wirtschaft aus der Krise zu führen. Italien hat sich den größten Anteil aus diesem europäischen Aufbauprogramm gesichert, gefolgt von Spanien. Der wirtschaftliche Schaden infolge der Corona-Pandemie ist in Spanien groß. Mehr als 500.000 Menschen haben auf der Iberischen Halbinsel im ersten Halbjahr dieses Jahres ihren Job verloren. Die spanische Regierung geht von einer Arbeitslosenquote von 17% zum Jahresende aus. Und Experten schätzen, dass die Staatsverschuldung von 95,5 Ende letzten Jahres auf 120% steigen wird. Alleine kommt der Süden aus dieser Krise nicht heraus, hat Sanchez früh erklärt und einen europäischen Marshallplan für Südeuropa gefordert. Für die am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder. Die EU ist dieser Bitte gefolgt. Die Gelder sollen aber nach Willen der europäischen Partner vor allem für nachhaltige Reformen eingesetzt werden. Was Sanchez vorhat, erklärt uns Hans Günter Kellner.
140 Milliarden Euro. Mit dieser Summe rechnet Spanien aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez hat nun erklärt, wie er das Geld ausgeben möchte. Er hat eine umfangreiche Reform der spanischen Wirtschaft angekündigt, die, so das Versprechen, in 3 Jahren 800.000 Arbeitsplätze schaffen soll. Besondere Bedeutung misst Sanchez dabei der Digitalisierung der Wirtschaft zu. Wir haben die Infrastruktur, die Möglichkeiten, das Talent, wir haben alles. Spanien ist nicht mehr das Land, das sich vor 42 Jahren eine neue Verfassung gab. Wir haben eines der dichtesten Glasfasernetze in Europa. Wir erreichen damit 84%. Unser Netz ist so groß wie die Glasfasernetze in Frankreich, Deutschland und Großbritannien zusammen. Javier García profitiert von den schnellen Datenautobahnen. Er ist vor 6 Jahren zusammen mit seiner Frau Raquel Sodrick aus der Metropole Barcelona aufs Land gezogen. In einem Dorf in der Nähe von Teruel, einer der am dünnsten besiedelten Provinzen des Landes, bieten sie den Unternehmen der Region Marketingdienstleistungen an. Landhotels, Onlineshops und auch Landwirte gehören zu ihren Kunden. Auch eine Kooperative, die seit diesem Jahr ihre Pfirsiche per Internet verkauft. Das Geschäft läuft in diesem Jahr besonders gut, sagt Javier. Das liegt an der Pandemie, aber auch daran, dass die Regionalregierung von Aragon viele traditionelle Betriebe bei der Digitalisierung mit Subventionen unterstützt. Wir erleben gerade eine Riesennachfrage. Viele Unternehmen haben sich noch nie mit Internet beschäftigt. Leider musste eine Pandemie diesen Anstoß geben, aber der Zuwachs ist jetzt wirklich spektakulär. Und das soll so bleiben, denn die Regierung Sanchez will die Digitalwirtschaft noch stärker fördern und besonders die vielen kleinen, traditionellen Unternehmen in Spanien aktiv bei der Digitalisierung ihrer Betriebe unterstützen, mit Fördermitteln und mit Schulungen. Dabei ist mit Digitalisierung mehr als nur der Onlinehandel gemeint. Auf dem Land bedeutet dies zum Beispiel auch den Einsatz von Hightech in den Obstfeldern, sagt Javier. Das gehört schon zum Alltag vieler Agrarbetriebe hier in der Gegend. Viele Landwirte setzen längst Drohnen zur Kontrolle der Obstplantagen ein, Sensoren zur Feuchtigkeitskontrolle der Böden oder die digitale Steuerung von Bewässerungsanlagen. Von dieser Innovation in der Landwirtschaft ist leider viel zu selten die Rede. Ich denke, das sind die richtigen Schritte, die unsere Wirtschaft zukunftsfähig machen. Doch so engmaschig das Glasfasernetz auch ist, so schnell die meisten Internetverbindungen, auf dem Land fehlt es vielerorts immer noch an den notwendigen Voraussetzungen, mahnt Javier García. Obwohl Spaniens Politiker so stolz auf das Glasfasernetz sind, hat es auch Lücken. 7% der Spanier haben immer noch keinen Zugang zu einem Breitbandanschluss, obwohl sie gerne einen hätten, weil sie in sehr dünn besiedelten Gebieten leben. Für private Unternehmen ist es schlicht zu teuer, dorthin Leitungen zu legen. Dabei sollte das ein Grundrecht sein. Es stellt ja auch niemand in Frage, dass diese Leute fließendes Wasser oder Strom bekommen. Auch schnelles und stabiles Internet gehört zur Grundversorgung. Aber auch das hat Pedro Sanchez den Spaniern jetzt versprochen, ebenso den Zugang zum neuen 5G-Standard für 75% des Landes, mit Hilfe der angekündigten Fördergelder. 27 Milliarden Euro will er von dem Brüsseler Paket jetzt schon im Haushalt einplanen, den seine Regierung gerade ausarbeitet. Dabei hat sich das EU-Parlament noch gar nicht auf die Konditionen der Fördermittel geeinigt. Doch Sanchez geht davon aus, dass Spanien die Mittel aus Brüssel bekommt. Er spricht von einer Chance, die das Land nutzen müsse. Es geht nicht darum, einfach nur zur Wirtschaft zurückzukehren, die uns die Pandemie entrissen hat. Es geht darum, anders zu wachsen, auf festen Fundamenten in einer völlig neuen Welt. Stärker zu wachsen, gerechter, wettbewerbsfähiger, aber auch nachhaltiger.
Wie Spanien die Milliardenhilfen der EU einsetzen will, schilderte uns Hans-Günther Kellner aus Madrid. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Thank you.